Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank. Mir zur Seite sitzt heute Paul Reitinger, Director der Dadat Bank. Hallo Paul.
Hallo Robert.
Und ich begrüße ganz herzlich Mike Judith, den ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren kenne. Mike bringt fast 3 Jahrzehnte Erfahrung in Banking und Asset Management mit und war knapp 15 Jahre jetzt zuletzt beim norwegischen DNB Asset Management Unternehmen tätig. Unter anderem dort auch für den österreichischen Markt verantwortlich. Das ist er nun nicht mehr. Seit wenigen Monaten ist er CSO, Sales Officer, bei Tech Capital. Das C ist übrigens ein Q, wenn man glaubt, Tech Capital, und steht für Technology Equity. Hallo Mike.
Hallo, servus Robert. Servus Paul.
Mike, gleich ein bisschen persönlich. Was sagt dir denn deine Frau, als du ihr offenbarste, dass du einen Wechsel von deinem bisherigen Arbeitgeber DNB zu Tech Capital überlegst? Für einen Vertriebsmann ist das wahrscheinlich einfacher, mit einem der ältesten und erfolgreichsten Technologiefonds im Gepäck zu Kunden zu kommen, eben dem DNB Technology Fund von einer der doch renommierten alteingesessenen Banken, als mit einem von Tech Capital, wo man aufgrund, ich glaube 2021 war das Auflegungsdatum, noch nicht wirklich einen Track Record auf verweisen kann. Warum also dieser Schritt von dir?
Ja, ich glaube, dass alle, die mich kennen, Familie, Freunde, wissen, dass ich immer schon ganz gerne mich unternehmerisch eingebracht habe. Und bei DNB ist es natürlich so gewesen, dass nach 15 Jahren die Strukturen für weiteres internationales Wachstum geschaffen wurden über die Jahre. Und ich würde sagen, als wir anfingen, nicht zuletzt in Österreich, im Übrigen mit dem österreichischen Fondsforum, das wir 2013 ins Leben riefen und das auch im Februar wieder auf Kurs sein wird, da lag der DNB Technology, der, du hast selbst angedeutet, vielleicht heute schon sowas ist wie ein Haushaltsname in Österreich und in Deutschland, bei sage und schreibe 5 Millionen Euro Fondsvolumen. Und weder kannte man den DNB Technology, noch kannte man DNB, obwohl es sich um die größte Bank Norwegens handelte und immer noch handelt. Insofern hat mich auch damals die unternehmerische Herausforderung gereizt, weil ich sah, dass wir es in Oslo mit einem vom internationalen Umfeld, also von Oslo aus betrachtet, dass wir es zu tun hatten mit einem vom Ausland unbeachteten Fondsmanagement-Team, das extrem leistungsstark war und das ein komplementäres Technologieprodukt anbot und immer noch anbietet, das ich sehr gut machen würde in den Portfolios auf dem Kontinent. Und diese Herausforderung habe ich damals angenommen. Und jetzt, da der DNB Technology, glaube ich, insgesamt als Strategievermögen 10 Milliarden Euro aufweist und durchaus auch ohne mich klarkommt, ganz zu schweigen von meinem ehemaligen fantastischen Team bei DNB, hat mich einfach die nächste Herausforderung gereizt, weil ich glaube, dass wir jetzt bei Tech, wie du gesagt hast, wir stehen für Technology Equity, ein ähnliches Phänomen haben. Der Fonds ist etwas größer. Immerhin liegen wir bei knapp 70 Millionen Euro. Und wieder ist es so, dass ich glaube, dass dieser Fonds erstens über ein sehr besonderes Team und zweitens über einen sehr besonderen, einzigartigen Ansatz verfügt, der sich gut machen würde in den Kundenportfolios. Und die Herausforderung reizt mich ungemein.
Du hast ja gerade gesagt, besonderes Team. Jetzt lass uns kurz einmal Tech Capital vorstellen. Dahinter steht mit Frank Thelen ein Mann, den manche von uns oder viele als Investor in der TV-Gründershow die Höhle der Löwen kennen. Das ist vergleichbar mit unseren österreichischen 2 Minuten 2 Millionen. Frage dazu, was lässt sich denn aus der Gründe-Venture-Capital-Szene für Börse-Investments lernen?
Ja, ich glaube, eine ganze Menge und im Übrigen auch umgekehrt, wie man an unserem recht holprigen Start merkte. Also es ist so, dass Frank und sein Venture Capital Team, Freigeist Capital, zu den erfolgreichsten Technologie-Investoren und Seedern, Early-Stage-Investoren zählen. Und dass er hier ein unfassbar gutes Netzwerk mitbringt, dass es uns zum einen erlaubt, aufgrund der Ressourcen, über die wir in-house verfügen, dazu gehören ja nicht nur Finanzexperten und unternehmerische Experten, sondern auch Wissenschaftler, promovierte Physiker, promovierte Mediziner, Biologen und dergleichen mehr, sondern dass wir hier auch einfach das Management sehr häufig kennen und einschätzen können, die Lieferkette einschätzen können über das eigentliche Produkt und die Dienstleistung hinaus, die hier von den Unternehmen angeboten wird. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Mehrwert, beispielsweise im Fall von Oscar Health, einem voll digitalisierten Krankenversicherer in den USA, wo wir auch über persönlichen Kontakt zum CEO verfügen, wo wir ehemalige Venture Capital Investoren sehr gut kennen, bevor das Unternehmen letzten Endes an die Börse ging. Man muss ja sagen, wir mit Tech Capital investieren ausnahmslos in gelistete Firmen, also Firmen, die ihren Weg an die Börse bereits gefunden haben. Und hier können wir einfach diese Netzwerkeffekte realisieren und Management, mit dem wir in der Regel persönlich in Kontakt stehen, sehr gut einschätzen, um beides in Einklang zu bringen, also die unternehmerische Kompetenz, die Governance-Kriterien und das technologische Potenzial und leiten daraus dann das Kapitalmarktpotenzial ab.
Mhm. Zwei Fragen dazu. Es klingt, das ist jetzt so zur Sicherheit, klingt ein bisschen nach institutionellem Investment, Family Office. Das sind aber alles Retail-Tranchen eure Fonds, oder?
Ja. Ja, das stimmt. Also es ist so, dass Frank nach vielen erfolgreichen Jahren im Venture Capital erhebliche Rückflüsse aus diesem Geschäft hatte, dann aber nicht mehr oder nur teilweise diese Gelder, diese Rückflüsse im Venture Capital einsetzen konnte und deutlich bessere Opportunitäten, das gilt übrigens auch noch bis zum heutigen Tag, im Kapitalmarkt fand und sich dann überlegt hat, wie er sein Geld im öffentlichen Aktienmarkt gewinnbringend anlegen kann, basierend auf der Venture Capital Historie. Und das ist eine Idee, die vor 4-5 Jahren entstand und dann so umgesetzt wurde, dass man gesagt hat, man gibt über das Family Office, das Tech Capital tatsächlich ist, über öffentliche Tranchen, über OGAF-Fonds auch den Anlegern in Deutschland, Österreich die Gelegenheit, an dieser Strategie zu partizipieren. Man nimmt zusätzliche Assets herein, um profitabel zu arbeiten und um das Fondsmanagement und diese Anlagephilosophie sukzessive zu professionalisieren.
Okay, also das ist auch der Grund mehr oder weniger, warum man sein Know-how überhaupt teilt. Ich sage, einfacher wäre es, im Family Office zu bleiben und nicht gewisse Vorschriften und Regeln rund um Investmentfonds sich herumschlagen zu müssen.
Das stimmt schon, aber das liegt ganz wesentlich natürlich an unserer Galionsfigur und dem Vordenker Frank Thelen, den man einfach mal persönlich erlebt haben muss. Frank ist im positiven Sinne verrückt, steckt uns jeden Tag auf dem Flur mit seiner Energie an und ist da tatsächlich schon fast missionarisch unterwegs, während er im Venture Capital mit seinen Venture Capital Partnern schon fast eine Spendenphilosophie verfolgt, weil er hier seine Gelder sehr gerne im deutschsprachigen Raum anlegt und deutschsprachige Startups fördert. Man sieht ja auch an seinem politischen Engagement, dass ihm der deutschsprachige Raum sehr am Herzen liegt. So kann er sich diesen Luxus nicht erlauben im öffentlichen Aktienmarkt, da wo wir treuhänderisch die Gelder verwalten. Hier müssen wir natürlich global die besten Chancen analysieren über die Technologiesektoren hinweg, was wir auch tun. Aber beispielsweise die Idee, selbst im öffentlichen Bereich, im OGAF-Bereich, sämtliche Einzeltitel offen zu legen, ist auch die seinige gewesen, respektive die seines Teams. Das heißt, wer bei uns auch im OGAF, im Usage-Fonds, im Publikumsfonds also investiert ist, ist jederzeit in der Lage, alle Einzeltitel, das bewegt sich in der Regel so um die 30 Einzeltitel pro Fonds, einzusehen. Und weil wir ja im deutschsprachigen Raum zu Hause sind, nämlich am Bonner Bogen, haben wir dann auch jeweils die Unternehmensgegenstände beschrieben, also das, was die Unternehmen tun, leisten und wie wir sie am Kapitalmarkt einschätzen. Wir analysieren auch die Berichte entsprechend, sodass es wirklich ein sehr, sehr transparentes und rundes Bild am Ende des Tages wird für unsere Investorinnen und Investoren. Das zeichnet uns aus, weil wir die Investoren mitnehmen auf die Reise in die Tiefe der Technologie und befähigen wollen, nicht nur das Portfolio, sondern auch die großen technologischen Trends zu verfolgen und zu verstehen.
Ja. Wie du gesagt hast, Frank Thelen, das muss man einmal erlebt haben. Zuhörer können sich natürlich alte Folgen von der Höhle der Löwen anschauen. Ich habe aber das Gerücht auch gehört, dass er in die neuen jetzt dann irgendwann sogar wieder einsteigt. Aber zumindest im Video auf YouTube oder wie auch immer können wir sehen. Du hast das gerade angedeutet, sage ich mal. Das heißt, ihr habt sehr konzentrierte Fonds.
Genau, und auch das ist aus der Venture Capital Historie herauszulesen, weil wir hier eher langfristige Commitments eingehen. Wir haben ein Portfolio-Turnover, also einen Portfolio-Umschlag von unter 100%. Und diese Größe ist natürlich auch von unserem aktiven Handeln beeinflusst. Das heißt, selbst wenn wir bei 70-80% Umschlag liegen, dann heißt das nicht, dass ein gutes Dreiviertel ausgetauscht wird auf Jahresbasis, sondern dann kommt diese rechnerische Größe so zustande, dass wir auch Einzelpositionen sehr aktiv handeln, das heißt in steigende Kurse hinein abverkaufen oder ceteris paribus in fallende Kurse die Positionen erhöhen. Und wir haben es hier mit einem hochkonzentrierten Portfolio zu tun von etwas mehr als 30 Titeln mit einer entsprechenden langfristigen Conviction, allerdings auch mit einem sehr strengen Bewertungsfilter. Das heißt, wenn großartige Unternehmen einfach zu gut laufen, dann müssen wir auch die Entscheidung treffen, uns von diesen Unternehmen zu trennen. Ein Beispiel ist Palantir. Nach dem Index-Einschluss haben wir hier vielleicht etwas zu früh, aber das ist einfach Teil unserer Verkaufsdisziplin, uns von dem Unternehmen verabschiedet, obwohl es ein großartiges Unternehmen ist. Und übrigens auch ein Beispiel, das wir in der Tat mit den CEOs, in diesem Fall Alex Karp, persönlich in Verbindung stehen und Zugang haben. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel für den Erfolg dieser Strategie. In unserem reinen Nebenwerteportfolio sind allein im letzten Jahr 4 der gut 30 Unternehmen, in die wir investiert haben, von der Börse genommen worden. Also wir haben 4 Exits gesehen, was natürlich kurzfristig sehr häufig und auch in diesen 4 Fällen ein wunderbares Kursmomentum gebracht hat und schöne Gewinne für die Anlegerinnen und Anleger. Wir hätten die Position auch ganz gerne behalten, um noch längerfristig davon profitieren zu können. Was es aber unter dem Strich sagt, lieber Robert, lieber Paul, ist, dass die Märkte nicht nur günstig sind. Ich sage immer scherzhaft, denn die gelben Seiten, die Pajon und die Jules Cedar, die waren auch sehr lange billig, aber nie wirklich günstig, weil sie einfach kein Geschäftsmodell hatten. Aber wir haben es mit der Technologie natürlich, mit dem nach Umsatz und Gewinn stärksten Sektor zu tun. Und in diesem Sektor dort tätig zu sein, wo wir tätig sind, nämlich im Segment der Nebenwerte, bedeutet, Unternehmen noch finden zu können, die es in keinem Index gibt, die historisch unterbewertet sind und die fundamental sehr stark performen. Und ich glaube, durch die 4 Übernahmen allein im letzten Jahr wird das sehr schön illustriert. Und ja, um auf deine Frage zu antworten, Robert, das ist auch der Grund, warum wir diese konzentrierten Portfolios vorhalten.
Das jetzt nur um zu verstehen, in steigende Kurse verkaufen, in fallende eher kaufen. Ist der Hintergrund, dass man so eine gewisse Gleichgewichtung innerhalb der Portfolios halten möchte oder hat das dann eher so technische Gründe?
Ja, das ist, weil wir hier auch über ganz ehrlich und transparent über die Lernkurve von Tech Capital sprechen wollen. Wenn du aus der Venture Capital Welt kommst, dann hast du 7, 8 oder mehr Jahre an Zeithorizont. Du investierst, Du begleitest die Unternehmen und nach sehr vielen Jahren steht dann fest, ob die Unternehmen einen Exit schaffen und wie sie sich entwickeln. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Lernerfahrung, die das Team gemacht hat, dass es diesen Zeithorizont am Kapitalmarkt schon gar nicht im Bereich der öffentlichen Publikumsfonds gibt, weil professionelles Investieren zwar bedeutet, langfristig investiert zu sein, aber dennoch ist es so, dass viele unserer Investorinnen und Investoren gerade im semi-institutionellen Bereich, aber auch im Beratergeschäft, wo du dich vielleicht zu Jahresende, zu Jahresbeginn mit deinen Kunden zusammensetzt, viel kürzere Berichtszyklen haben. Das heißt, wir müssen im Wesentlichen auf 6 Monats- und 12-Monats-Basis performen. Und hierin liegt ein Grund, warum wir gesagt haben, dass wir die Perspektive verkürzen müssen und aktiver handeln müssen, weil der Kapitalmarkt mit uns die Geduld einfach nicht hat und wir wenigstens auf Kalenderjahresbasis gemessen werden. Andererseits führt diese strengere Verkaufs- und Kaufsdisziplin natürlich auch dazu, dass du ein robusteres Portfolio aufstellst und dich dem Portfolio noch aktiver widmest und im Prinzip deinen 30 Positionen in einem stetigen Wettkampf siehst mit 300 anderen Anlageoptionen, die du zu diesem Zeitpunkt hast.
Mhm. Kommen wir jetzt überhaupt zu euren Fonds. Erwähnt hast du sie schon so ein bisschen. 3 Stück, Disruptiv, Small and Midcap und Clean. Das Flaggschiff gilt, glaube ich, sage ich immer, der Disruptiv. Und da hast du schon so ein bisschen Unternehmen erwähnt. Ich habe mir diese Top 5 angesehen. Alpha Wave, Semi, Oscar Health, Caspi.kz. Also Paul, ich gebe zu, dass mir diese Namen alle nichts gesagt haben. Ich weiß nicht, ob dir, aber beziehungsweise sind das Namen, die auch in euren Kundenportfolios vorkommen oder dominieren dort weiter die glorreichen 7 dieser Welt?
Also eine Auswertung über die Bestände in den Fonds, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht parat. Was die glorreichen 7 betrifft, die sind natürlich präsenter, gerade im selbstentscheidenden Kundensegment, in dem wir als Online-Broker tätig sind. Da sieht man schon, dass da ein großes Interesse und auch hohe Bestände und Transaktionszahlen sichtbar sind.
Also das heißt, die sind bei euch weiter dominierend?
Dominierend. Das ist ja unsere Kernbotschaft. Wir als Online-Broker selbstentscheidende Kunden zu bedienen, die eben aus einer Fülle von Asset-Klassen ihre Entscheidungen treffen. Im Aktienbereich, im Einzeltitelbereich ist es durchaus der Fall, dass es eine von den Volumina und von den Transaktionszahlen, wie gesagt, da schon reges Interesse gibt, von den Kunden eben auch direkt zu investieren, aber auch eine Abbildung dann über Zertifikate, Fonds oder andere Produkte, die sind ja da in meiner Auswertung jetzt noch gar nicht dabei, wo wiederum ja auch ein Investment erfolgen kann in die Dorechen oder 7, wie man sagt.
Worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus will, Mike hat vorher erwähnt, sie investieren ja eigentlich in Unternehmen, ich nenne sie jetzt zweite Reihe, die noch nicht, also die vielleicht einmal glorreich werden. Und es gibt ja am Markt durchaus schon Befürchtungen, dass diese Dominanz der glorreichen 7 vielleicht ein bisschen zu stark ist. Ich habe das ist zuletzt MSCI-Index angesehen, machen immerhin 23% aus. Aus Diversifikationsgründen kann man das ja durchaus als Risiko bezeichnen. Paul, gibt es bei euch also schon so einen kleinen Schwenk? Gehen die Anleger auch schon vermehrt in, ich sag, Value-Märkte zum Beispiel oder kleinere Unternehmen? Gibt es ein Revival ein bisschen zu sehen oder ist alles glorreich?
Wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich, weil es eben auch direkt nur vom Kunden entschieden und gesteuert wird. Und unser Produktspektrum ja gerade im Aktienbereich sehr, sehr groß ist, weil wir eigentlich alle relevanten Märkte weltweit anbieten und von dem her sehen wir wirklich ein sehr, sehr breites Feld, dass man das eigentlich nicht konkret beantworten kann.
Okay, aber an sich nehme ich an, dass ihr mit dem Geschäft gerade sehr zufrieden seid. Die Kurse steigen, der Handel blüht, eigentlich gute Voraussetzungen für einen Online-Broker.
Absolut, sind wir dankbar für die Umstände, aber auch für das Vertrauen, dass die Kunden in uns setzen. in allen Produktbereichen, sei es im Online-Brokerage, eben im Wertpapiergeschäft, aber auch in unseren anderen Produkten, im Online-Girokonto, Online-Sparkonto oder unserer Online-Vermögensverwaltung.
Mhm. Zurück zu Tech Capital, Mike. Wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen rausgearbeitet. Könnte interessant sein für Leute, die glauben, dass die glorreichen 7 vielleicht schon zu stark gelaufen sind oder wie auch immer und eine Alternative oder einen Zusatz suchen. Wie kann ich mir das aber eigentlich vorstellen, dass Frank Thelen und dieses Team diese Perlen wirklich findet? Im Vergleich zu, ich nenne es einer Fidelity oder auch einer DMB, ihr habt natürlich deutlich weniger Analysepower dahinter, prinzipiell.
Stimmt schon. Stimmt, genau. Und trotzdem haben wir natürlich eine Lösung. Wenn ich nochmal ganz kurz auf die Konzentration eingehen darf, Robert. Es gab neulich eine Studie von den Kollegen von HQ Trust in Frankfurt, die wirklich sich mal Cleantech-Fonds angeschaut haben und festgestellt haben, und die haben sich irgendwie über 50 aktiv gemanagter Klimafonds angeschaut, und in mehr als 50% der Fälle war die Microsoft-Aktie im Portfolio mit einem durchschnittlichen Gewicht von 5%. Und für Nvidia, Apple, Amazon Aktien ergab sich ein ähnliches Bild. Das ist ein Ausschnitt von einem Klimafonds-Szenario, also von einem Themenfonds. Und wenn man sich dann noch die Indizes anschaut, also den Nasdaq 100 beispielsweise, dann wird man feststellen, dass die glorreichen 7 hier mehr als 40% des Kuchens unter sich verteilen und die anderen 93 sich dann die, weiß ich nicht, 57, 58% die noch verbleiben, teilen müssen. Beim Blick auf den S&P 500 ist es fast schon noch dramatischer, denn da stecken ja 500 Aktien drin und mehr ein Drittel dieses Kuchens entfallen wiederum auf die glorreichen 7. Plus Klimafonds oder anderes Themenfonds-Exposure führt dazu, dass die Kunden erhebliche Konzentrationsrisiken in ihren Portfolios haben. Bislang haben die Kunden natürlich alles richtig gemacht, weil es sich ja bei diesen Unternehmen um fantastische Unternehmen handelt. Dahinter muss man erst einmal ein Ausrufezeichen setzen. Es geht ja hier nicht darum, den Abgesang auf die glorreichen 7 anzustimmen, aber schon dafür zu sensibilisieren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass, wenn wir, so Gott will, uns in ein paar Jahren zusammensetzen, es vielleicht immer noch glorreiche 7 Unternehmen geben wird, allerdings ist sich die Konstitution anders aussehen wird. Also die werden sich höchstwahrscheinlich anders zusammensetzen. Es werden andere Unternehmen sein. Und dann ist die Frage, wer stößt in diese Lücke und diese Nervosität, die es am Markt bislang gibt, die zeigt sich ja auch Ende Jänner, als DeepSeek die Runde machte und so eine Nvidia-Aktie mal kurzerhand 500 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat. Oder am Beispiel von Microsoft und Alphabet, die zwar fantastisch performt haben im Cloud-Geschäft, aber nicht so stark, wie man es von ihnen erwartete, und sie dann auch mit höheren einstelligen Prozentraten in die Knie gingen. Das zeigt die Nervosität der Märkte an. Und wer, und jetzt kommen wir zu unserer Daseinsberechtigung, glaubt, dass es hier zu einer anderen Konstituierung kommen wird, und wer glaubt, dass es auch andere glorreiche Unternehmen geben wird, der kann, wenn er eben nach Umsatz und Gewinn stärksten Sektor investiert sein möchte, und das wollen viele, weil viele jetzt erst begreifen, was das Thema künstliche Intelligenz oder Technologie im Allgemeinen mit uns macht, mit der Gesellschaft macht und mit den einzelnen Wirtschaftssektoren macht, dass man dann investiert sein kann in einem Segment der Nebenwerte, das nicht zuletzt wegen der Passivierung der Assets, weil sich ja auch das Indexinvestieren zunehmender Beliebtheit erfreut, es Bereiche gibt, die einfach nicht erforscht sind, nicht genügend erforscht sind und deshalb sehr günstig sind. Und hier tummeln wir uns. Ich würde also behaupten, um direkt auf deine Frage zu antworten, dass die Bereiche, in denen wir unterwegs sind, wir managen ja knapp insgesamt 100 Millionen Euro, also sehr, sehr überschaubar, dass dort, wo wir uns umschauen, im Small-Mid-Cap oder teilweise sogar im Micro-Cap-Bereich, da wird sich keine Fidelity oder kein anderes größeres Haus umschauen und interessieren, weil diese Häuser natürlich ganz andere Volumina verwalten und überhaupt keine Möglichkeit haben, in diesem Segment Positionen zu platzieren. Stichwort Research-Nachteil. Da würde ich wiederum argumentieren, dass es in Europa wenigstens kaum jemanden gibt, der wie Freund Thelen so stark vernetzt ist im Technologie-Network und so gut die technologischen Entwicklungen verstehen kann und die Wertschöpfungskette so gut übersieht mit ihren einzelnen Unternehmen derselben. Und hier bekommen wir einfach sehr frühzeitigen Zugang. Und abgesehen davon gehen wir natürlich auch auf die großen Technologiekonferenzen in San Francisco, wie die größeren Häuser. Aber ich glaube, unser Mehrwert liegt eigentlich im tiefergehenden Netzwerk.
Mhm. Kann man irgendwie zusammenfassen, was qualifiziert ein Unternehmen, um ins Portfolio zu kommen? Also ich werde jetzt kaum so etwas haben wie ein KGV von unter 5 oder irgend so etwas. Da werden vielleicht Unternehmen teilweise dabei sein, wo das Research Coverage eher mau ist, weil du vorher Microcaps erwähnt hast. Ja, ist es rein das Bauchgefühl von Herrn Thelen, das wird funktionieren?
Es ist deutlich mehr als das. Wir haben ja insgesamt, das ist vielleicht auch nochmal herauszustellen, ein 5-köpfiges Anlageteam. Davon ist Frank natürlich ein ganz wichtiger Teil, wie er Finanzier dieser Unternehmung ist, wie er der Kopf des Family Offices ist, wie er einer unserer wichtigsten Vordenker ist. So hat er aber zu seiner Seite Menschen mit unternehmerischer und kapitalmarkttechnischer Ausbildung. Zuletzt, zu Beginn des letzten Jahres, konnten wir mit Gunnar Miller beispielsweise jemanden für unseren Anlageausschuss gewinnen, der über 20 Jahre für Goldman Sachs gearbeitet hat als Technologieaktienanalyst an der Wall Street und zuletzt mehr als 20 Jahre bei Allianz Global Investors gearbeitet hat als Global Director of Research. Auch wiederum mit Spezialisierung auf Technologieaktien und dort auch den Thematikerfonds co-gemanagt hat, also jemand, der mit hoher fachlicher Expertise zum Team gestoßen ist. Und so ist Frank dann einer von Fünfen in diesem Anlageausschuss, in dem dann auch, das kann ich bestätigen, sehr häufig kontrovers diskutiert wird. Und indem man sich dann einigt auf eine Position, ob man sie nimmt und wenn man sie nimmt, mit welcher Gewichtung. Und weil du auf das Risikoprofil des Fonds ansprichst, ich nehme mal unseren größten Fonds, den Disruptive Technologies, der vielleicht sowieso für die breiteren Portfolios der geeignetste ist, weil er die ausgewogenste Diät anbietet. Da findet man nämlich noch zur Hälfte Unternehmen höherer Marktkapitalisierung und zur anderen Hälfte genau die Unternehmen, über die wir hier vornehmlich sprachen, nämlich die mit geringerer Marktkapitalisierung. Und in diesem Fonds ist es so, dass wir mehr als die Hälfte des Portfolios dem entwickelten Stadium, also dem Developed Stage, zuordnen würden. Das ist das Segment, in dem Unternehmen nachhaltig profitabel arbeiten. Und mehr als ein Drittel des Portfolios arbeitet entweder gerade profitabel oder wird in Kürze profitabel arbeiten. Und so kommt man auf knapp 90% von Unternehmen, die entweder nachhaltig profitabel sind oder es erst seit kurzem sind oder in Kürze sein werden. Das war auch nicht immer so. Das ist aber eine Verschiebung der Sektoren, die wir vorgenommen haben, sukzessive, schon im letzten Jahr, um dem Portfolio zu mehr Stabilität zu verhelfen und diese Venture Capital-like Bets, diese hochriskanten Wetten, haben sie im letzten Jahr prozentual zwischen 4% und 7% bewegt. Aktuell stehen sie bei 7% und das ist auch ungefähr die Größenordnung, bei der man bei uns rechnen darf.
Damit möchte ich für heute enden. Wer abseits von Amazon, Nvidia und Co. in den technologischen Wandel investieren möchte, könnte durchaus einen Blick auf Tech Capital und seine Fonds werfen. Tech übrigens, ich habe schon einmal erwähnt, mit Q von Equity und nicht mit C. Und bei der Dadat erhältlich. Apropos Dadat, Paul, Danke fürs Hiersein und am Schluss vielleicht noch ein Hinweis auf eine besondere Aktion, die ihr gerade habt.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Auf unserer Website www.drd.at finden Interessierte unser Angebot für Neukunden. Die Highlights daraus: 90% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag von über 5000 bonifizierten Fonds, keine Depotgebühr bis Ende des Jahres 2029, Übernahme von bis zu 250 Euro fremder Übertragungsspesen, wenn ein Depot von einer anderen Bank zur Darat transferiert werden soll. Ja, das die Eckpunkte zum Neukundenangebot. Vielen Dank nochmal.
Mike, hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen bzw. zu hören. Ich verabschiede mich bei euch da draußen und überlasse Mike das Schlusswort, der vielleicht noch darlegen möchte, wie er bisherige Kunden davon überzeugt, vom Überflieger DMB Technology zu Tech Capital zu wechseln oder zumindest zusätzlich ins Portfolio aufzunehmen. Und ich lasse dir gleich den Ausweg, denn sollte das unter das Betriebsgeheimnis fallen, was erwartet mich als Anleger mit einem Investment bei euch?
Ja, lieber Robert, nein, mich verbinden 15 fantastische Jahre mit DNB und glücklicherweise in Österreich, wo dieser Podcast ja vornehmlich gehört wird, nehme ich an, haben wir es, der Paul wird es bestätigen können, mit unglaublich vielen Investorinnen und Investoren zu tun, die sehr froh sind, dass sie in den 2010er Jahren den Weg in den DNB Technology gefunden haben. Ich stehe fast in wöchentlichem Kontakt mit unserem Fondsmanagement in Oslo. Wir sind freundschaftlich verbunden. Das gilt auch für das Luxemburger Team, das ich viele Jahre anführen durfte. Also der DNB Technology, ich sage das sehr gerne, ist ein großartiger Fonds, der gerne bei der Dadat und in den Kundenportfolios bleiben kann. Wer darüber hinaus, wie du es ja selbst angerissen hast, lieber Robert, die Konzentrationsrisiken im Portfolio reduzieren möchte und trotzdem im nach Umsatz und Gewinn stärksten Sektor investiert sein möchte, wer noch näher an den neuesten Trends der Technologie sein möchte und diversifizieren möchte in das unerforschte Reich der unterbewerteten Nebenwerte, für den haben wir das passende Angebot. Und wenn wir auf unser Auflagedatum 2021 zurückschauen, dann sieht man, dass wir den Nasdaq deutlich underperformed haben. Wenn man sich jetzt die jüngere Vergangenheit anschaut, 6 bis 12 Monatsbasis, dann liegen wir 20-30 Prozentpunkte vor dem Nasdaq. Also ich würde behaupten, beide Strategien haben komplementär ihre Daseinsberechtigung und das ist auch der Grund, warum ich diese Herausforderung angenommen habe, weil wir etwas völlig anderes produzieren. Und das Schöne ist, weil die Passivierung, die Zuflüsse gerade in passiv gemanagte Fonds zunimmt, haben wir hier ein Angebot, das wirklich auf tiefem Research basiert, das einfach nicht durch passive Investments replizierbar ist und das ganz im Gegenteil sogar eine sehr, sehr gute Ergänzung bietet zu all dem, was man über Index-Tracker, Themenfonds, die eher auf Unternehmen höherer Marktkapitalisierung fokussiert sind, ohnehin schon im Portfolio hat. Und auch ich darf vielleicht mit dem Verweis auf unsere Webseite schließen. Tech, also TEQ.capital heißt unsere Webseite, wo wir vollen Einblick gewähren in unsere Portfolios, wo wir Papers mit Ihnen, mit euch da draußen teilen zu ganz interessanten Themen, sei es Krypto oder Wasserstoff, das, was uns hier umtreibt. Wir veröffentlichen hier auch unsere Podcasts, unsere Webinare, unsere Events. Und Stichwort Event, wir werden in der letzten Februarwoche durch die Alpenrepublik touren mit dem österreichischen Fondsforum. Hier findet man unter fondsforum.at alles, was man wissen muss. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir, Paul, mit dir, lieber Robert, und mit Ihnen, euch allen da draußen, die uns heute zugehört haben. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.